Ja, heute gehen wir nach fast 3 Jahren im Alten Testament wieder ins Neue Testament und zwar ganz am Anfang, zum Matthäus-Evangelium. Ich liebe die Evangelien, da sind wir ganz, ganz nah dran, an Jesus natürlich, sind das Zentrum der Bibel sozusagen und Jesus ist nicht nur das Zentrum der Bibel, sondern der ganzen Geschichte. Jesu Erlösungswerk für uns, sein sündenloses Leben für uns, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, das ist das wichtigste Ereignis der Geschichte. Die Menschheitsgeschichte, könnten wir sagen, ist seine Heilsgeschichte mit uns Menschen. Und im Zentrum dieser Geschichte steht ein sündenloses Leben und ein Kreuz und ein leeres Grab. Das Alte Testament schaut darauf voraus, bereitet die Menschen auf Christus, den Retter, vor. Und die Evangelien präsentieren uns dann den Christus. Evangelium heißt so viel wie frohe Botschaft oder gute Nachricht, Evangelion im Griechischen. Und das Kommen von Jesus, das war wirklich ein Quantensprung in Gottes Offenbarung. Im Hebräer 1, gleich zu Beginn heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Gott ist Geist, aber in Jesus ist er Mensch geworden. In Jesus ist Gott sichtbar geworden. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und so, wenn wir das Leben Jesu studieren, hier das Evangelium studieren, das ist was ganz Besonderes. Und das Matthäus-Evangelium ist ein besonderes Evangelium. Berichtet uns ganz viel davon, was Jesus gesagt hat und gelehrt hat. Ungefähr 60% aller Verse in diesem Evangelium sind direkt Worte von Jesus. Es spricht Jesus direkt zu uns. Manche glauben, dass Matthäus so der Mitschreiber war unter den Jüngern. Und ich bete, dass wir das ganz neu ergreifen können, während wir sicher dieses Jahr, wahrscheinlich auch noch das ganze nächste Jahr hier Vers für Vers durch das Matthäus-Evangelium gehen, dass wir das ganz neu ergreifen, wer Jesus ist. Dass wir nicht nur seine Worte lesen, sondern dass wir ihm auch ganz persönlich neu erfahren und ihm begegnen. Deswegen wurden diese Evangelien geschrieben. Und dann haben wir natürlich noch die Briefe im Neuen Testament, die schauen dann zurück und interpretieren diese Ereignisse, von denen wir hier lesen, in einer vertiefenderen Art und Weise und erklären uns, was es für uns bedeutet. Das Matthäus-Evangelium ist das ideale Bindeglied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Also es ist gut, dass das Matthäus-Evangelium das erste ist, erste Buch in der Bibel, Neuen Testament. Es war schon immer so, deshalb glauben manche, zumindest einige Kirchenväter, dass Matthäus das erste Evangelium war, das aufgeschrieben wurde. Andere glauben, es war das Markus-Evangelium. Eine Tradition geht sogar so weit, die sagen, dass es im Jahr 38 schon geschrieben wurde, also ganz, ganz nah dran, kurz nach dem Tod Jesu. Die meisten glauben, es ist so in den 50er, 60er Jahren geschrieben worden, aber wie auch immer, die Zeugen, die miterlebt haben, mitbeobachtet haben, was Jesus getan und gelehrt hat, die waren noch am Leben. Und das ist natürlich ein ganz starker Beweis, dass Matthäus hier die Wahrheit berichtet, sonst wären andere sehr schnell gewesen und hätten ihn korrigiert. Wahrscheinlich wisst ihr, dass es 4 Evangelien gibt, die alle aus verschiedenen Blickwinkeln über das Leben Jesu berichten. Vielleicht wisst ihr auch, dass die ersten 3 Evangelien die synoptischen Evangelien heißen, von Synopsis im Griechischen, zusammenschauen, gemeinsam schauen. Also Matthäus, Markus und Lukas, die heißen deswegen so, weil sie viele gleiche Ereignisse berichten. Und von diesen drei synoptischen Evangelien ist das Matthäus-Evangelium das eine apostolische, das eine, das ein Apostel geschrieben hat. Sie sind natürlich alle inspiriert vom Heiligen Geist, aber hier haben wir einen Apostel, der ein Evangelium geschrieben hat. Und dann das vierte Evangelium ist das Johannes-Evangelium, der hat eine ganz andere Perspektive als die anderen drei und viel neues Material. Wenn wir das Leben Jesu mit einem Autounfall vergleichen wollen, komischer Vergleich eigentlich, gell? Aber einfach so als Zeugen, dann wären diese synoptischen Evangelisten vielleicht die, die auf verschiedenen Seiten auf der Straße stehen, wo das passiert ist, das Ereignis von verschiedenen Seiten betrachten, aber auf derselben Ebene. Und Johannes wäre vielleicht der, der oben im Polizeihubschrauber sitzt und von oben drauf schaut und dasselbe berichtet. Die anderen drei Evangelien wurden vor allem an Heidenchristen geschrieben. Matthäus schreibt sein Evangelium vor allem für Judenchristen. Also ein Evangelium von einem Juden, für Juden, über einen Juden, nämlich Jesus, den verheißenen Messias. Das erkennen wir unter anderem daran, dass Matthäus uns die Gebräuche der Juden nicht erklärt, wie es die anderen Evangelien tun. Er übersetzt auch aramäische Wörter nicht ins Griechische. Er hat ganz viele Zitate aus dem Alten Testament, um die 125 habe ich gelesen. 13 Mal benutzt er diese Phrase, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten so und so gesprochen wurde oder so ähnlich. Also er weist uns ganz stark darauf hin, auf diese messianischen Prophetien, die Jesus erfüllt hat. Und meistens, wenn Matthäus über das Reich Gottes spricht, nennt er es das Reich der Himmel. Da kommt er auch den Juden entgegen, die das Wort Gott ja nicht so gern in den Mund genommen haben. Auch der Stil ist ein jüdischer Stil, ein hebräischer Stil. Wir finden Parallelismen. Also zum Beispiel das Haus auf dem Felsen, das Haus auf dem Sand oder die Seligpreisungen. Ganz typische hebräische Stilelemente, die wir schon aus dem Alten Testament kennen. Das Matthäus-Evangelium ist mehr thematisch als chronologisch angeordnet. Denkt an die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, da haben wir ganz viele Lehren und dann 8 bis 10 haben wir eine Sammlung von Wundern, die Jesus getan hat. Kapitel 13 ist so eine Sammlung von Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Kapitel 25 haben wir auch Gleichnisse über das Reich des Himmels, die da zusammengestellt wurden. Ein beliebter Titel, den Matthäus für Jesus gebraucht, ist der Sohn Davids. Auch ein sehr jüdischer Titel. Also er hat vor allem geschrieben, um die Juden zu überzeugen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Es wird nicht gesagt, wer das Evangelium geschrieben hat. Also Matthäus erwähnt sich hier nicht selbst. Aber das Matthäus-Evangelium wurde schon in ganz alter Kirchengeschichte immer dem Apostel Matthäus zugeschrieben. Matthäus oder Levi, der jüdische Zöllner oder Steuereintreiber aus Kapernaum. Das ist die Stadt, wo Jesus seine Basis hatte, am See Genezareth. Und das Leben und die Berufung von Matthäus ist in sich schon selbst ein Zeugnis für Gottes Gnade. Warum? Weil die Juden wollten normalerweise nichts mit einem Zöllner zu tun haben. Überrascht uns nicht wirklich, oder? Wer von euch zahlt gerne Steuern? Wer von euch wird sagen, ich liebe das Finanzamt? Wir wissen, es ist gut, es ist nötig, es ist gut, dass es das gibt, aber wir haben die meisten von uns kein Liebesverhältnis zum Finanzamt. Weil mir ist die Steuererklärung eher eine Last als eine Freude. Und wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, ist der erste Gedanke eher so, oh oh. Bei den Juden ging das Ganze noch einen Schritt weiter. Die Juden haben Steuereintreiber oder Zöllner gehasst. Die haben nämlich für die Römer gearbeitet, für die Besatzungsmacht. Das waren Verräter. Und darüber hinaus haben die Zöllner auch in ihrer eigenen Tasche gewirtschaftet. Das System war so, das war normal, das war so angelegt. Reiche, wohlhabende Leute konnten von den Römern das Steuerprivileg kaufen. Und dann durften sie Steuern einziehen. Sie mussten einen bestimmten Prozentsatz an die Römer abliefern, aber dann durften sie selbst was draufschlagen für sich selbst, im Prinzip so viel sie wollten. War nicht genau geregelt. Und die meisten Zöllner haben die Bevölkerung so nach Strich und Faden abgezockt. Zachäus war einer von denen. Und in Lukas 19, nachdem Jesus zu ihm gekommen ist, wollte er den Menschen wieder das abgezockte Geld zurückgeben. Also Matthäus war wohl ein reicher Mann. Er war gebildet, er konnte ganz sicher schreiben. Wahrscheinlich Hebräisch und Griechisch und Aramäisch. Aber Matthäus war für die Juden vor allem ein gehasster Mensch. Ihr wisst, die Juden haben Zöllner und Sünder in einem Atemzug genannt. Zöllner waren sprichwörtlich für Sünder, für den Abschaum. Die waren ausgestoßen aus der Synagoge. Kein guter Jude wollte was mit ihnen zu tun haben. Vielleicht ist das deine Geschichte. Vielleicht bist du sogar heute Morgen hier. Irgendwie hat sich in den Gottesdienst verirrt. Und da denkst du, Mann, wenn die wüssten, was ich getan habe, dann würden sie mich rausschmeißen bei der Tür. Und vielleicht fragst du dich sogar, will Gott jemals was mit mir zu tun haben? Ich bin kein guter Mensch. Ich bin ein Sünder. Und ich weiß es. Ich kann mir selbst nicht mal verzeihen, was ich getan habe. Meiner Familie angetan habe vielleicht. Ich bin so ein selbstsüchtiges Egoistenschwein wie der Zöllner Matthäus. Ich habe andere ausgenutzt, ich habe betrogen, ich bin über Leichen gegangen, ich habe unmoralisch gelebt. Und jetzt sitze ich in einem Gottesdienst. Kann es selber gar nicht glauben. Ich möchte sagen, willkommen. Dann bist du genau richtig hier. Denn genau für dich ist Jesus gekommen. Er will dich erlösen. Er will dir vergeben. Er will dich heilen. Er will dich verändern. Er will dich zu einem Segen machen. Er will dich. Und wenn er der Einzige ist, aber er will dich. Jesus will dich. Jesus liebt dich. Trotz allem. Jesus will dich, so wie er diesen Zöllner Matthäus wollte. In Matthäus 9, Kapitel 9 hier, erzählt er kurz über seine Berufung in der dritten Person. Da lesen wir im Vers 9, und als Jesus von dort weiterging, Lukas in der Parallelstelle sagt uns, als er hinausging, da müssen wir gleich fragen, wo ging er hinaus? Und da finden wir aus einem Haus in Kapernaum, in dem er einen Gelähmten gerade geheilt hat und ihm seine Sünden vergeben hat. Und diese äußerlich heiligen und selbstgerechten Pharisäer haben gesagt, wer kann Sünden vergeben, außer einer, Gott. Und das wollten sie Jesus natürlich nicht zugestehen, aber das war genau der Punkt. Und Jesus hat gesagt, was ist einfacher, einen Gelähmten zu heilen oder Sünden zu vergeben? Aber dass ihr wisst, dass ich die Autorität habe, Sünden zu vergeben, dass ich Gott bin, der das Menschsein angezogen hat, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf und geh. Und dieser Gelähmte stand auf und er ging. Und alle waren von den Socken. Und dann, als er von dort hinausging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen, lesen wir hier. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Versetzt euch mal in Matthäus rein. Seit er diesen Job macht, haben die Juden ihn nur verachtet, vielleicht am Boden gespuckt vor ihm, wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und hier kommt dieser Rabbi, dieser Jesus, dieser Wunderheiler. Und er schaut ihn an und sagt, Matthäus, komm mit mir, folge mir nach. Was hat Matthäus gedacht? Was hat Matthäus gefühlt? Was? Du willst mich? Du, der Heilige Israels, willst mich, die Unheiligkeit in Person? Der sprichwörtlich ist für einen Sünder? Wow, was für ein unschlagbares Angebot. Und Matthäus musste nicht lange überlegen. Er hat nicht gezögert. Jesus musste ihn kein zweites Mal einladen. Er ließ alles stehen und ging mit Jesus. Wir lesen, er stand auf und folgte ihm. Und dann lesen wir weiter im Vers 10, es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er aber es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Verändertes, gottähnliches Herz, nicht äußere Religiosität, Selbstgerechtigkeit. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und Matthäus war einer davon. Und ich auch. Und du auch. Und Jesus will dich. Mit Jesus gehen, dem Messias, dem König leben, ist das höchste Privileg, das es überhaupt gibt. Das ist mehr wert als alles Geld der Welt, als Wohlstand, als der bestbezahlte Job, mehr wert als alles. Matthäus zögert dann mal ein bisschen. Und ich bete, dass du und ich, dass wir genauso klar sehen, geistlich wie Matthäus. Und Matthäus hat nie mehr zurückgeschaut. Er hat volle Kanne mit und für Jesus gelebt ab diesem Zeitpunkt. Laut einer alten Überlieferung kam er sogar als Evangelist bis nach Äthiopien. Hat dort viele Jahre gedient. Durfte sogar den König und seine Familie zum Glauben an Jesus führen. Und 60 nach Christus, nach dieser Tradition, ist er gestorben als Märtyrer für seinen Herrn. Er hat nicht gezögert. Wirst du für Jesus leben? Matthäus präsentiert uns Jesus als den Messias, als den Retter, den das Alte Testament offenbart hat. Er war leidenschaftlich für Jesus und er zeigt uns all diese Prophetien aus dem Alten Testament, dass sie in ihm erfüllt sind. Und Matthäus beginnt sein Evangelium typisch jüdisch, nämlich mit einem Stammbaum. Dem Stammbaum des Messias, den wollen wir uns heute anschauen. Es gab und es gibt immer wieder Menschen, die aufstehen und sagen, ich bin der Messias. Ja, Moment mal, aber so einfach war es nicht. Jeder, der der Messias sein wollte, musste den richtigen Stammbaum vorweisen können. Wo bist du her? Aus Grünstadt. Wo bist du geboren? Ah, Mödling. Wie heißt dein Papa? Karl? Das passt nicht. Also ich bin's nicht. War mir völlig klar, weil ich kenne den wahren Messias. Aber nichts in meiner Biografie stimmt mit der des Messias, der vorher prophezeiten Biografie des Messias überein. musste alles genau stimmen. Es gab hunderte Prophetien über den verheißenen Messias, den verheißenen Retter im Alten Testament. Wo er geboren wird, wo er leben wird, wie er auf die Welt kommen wird, wie er empfangen wird, wann er kommen wird, welche Vorfahren er haben wird, wie er sterben wird, wo er begraben sein wird und so weiter und so fort. Und Jesus hat jedes einzelne dieser Details, jede einzelne messianische Prophetie aus dem Alten Testament genau erfüllt. Es gibt niemand anderen, der all diese Prophetien erfüllt hat. Es wäre völlig unmöglich, dass jemand die zufällig erfüllt. Es ist kein Zweifel, Jesus ist der verheißene Messias. Und hier sehen wir seinen Stammbaum, also einen seiner Stammbäume, muss man sagen. Es gibt ja noch einen zweiten im Lukas-Evangelium. Hier sehen wir den Stammbaum von seinem Stiefvater Josef, der sein rechtlicher Vater war. Die königliche Linie, den königlichen Stammbaum. In Lukas Kapitel 3 sehen wir den Stammbaum von seiner Mutter Maria. Das ist der saubere Stammbaum übrigens. Denn wir wissen, sein Vater war Gott. Das werden wir nächste Woche sehen, im nächsten Abschnitt hier. Im Vers 18 steht: Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Und sie, seine Mutter, wurde schwanger erfunden durch den Heiligen Geist. Aber erstmal lesen wir hier seinen irdischen, seinen menschlichen Ursprung. Lass uns lesen den Vers 1. Das Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und das müsste der Stammbaum des jüdischen Messias sein. Der Startpunkt Abraham und David, das sind fixe Größen. Der Ursprung Jesu Christi, Christus lateinisch oder Christos im Griechischen, ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Meschiach, was so viel bedeutet wie der Gesalbte. Für uns heißt es übersetzt Messias. Also Christus ist nicht der Nachname von Jesus, wenn wir hier lesen, Jesus Christus. Sein Vater war nicht der Herr Christus und seine Mama war nicht die Frau Christus. Nee, Christus, der Gesalbte, war einer seiner Titel. Titel des verheißenen Retters. Im ersten Buch Mose, gleich nach dem Sündenfall, sehen wir die erste Prophetie. Da wird uns gesagt, dass der Nachkomme oder ein Nachkomme der Frau, dem Teufel, das Haupt zertreten wird. Haupt steht für Macht und Autorität. Aber es gab nur eine Frau, deswegen war das sehr unspezifisch. Ne? Könnten wir alle sein. Aber Abraham war der Erste, dem Gott verheißen hat, dass der Messias aus seiner Familie kommen wird. Im 1. Mose 22, nach dem Opfergang von Abraham auf den Berg Moria, wo er gewillt war, seinen Sohn zu opfern, das Ganze ist ein Bild, ein prophetisches, auf Jesus hin. Auf demselben Berg wurde Jesus gekreuzigt, auf den der einzige Sohn Abrahams das Holz hinaufgetragen hat. Sehr viele Parallelen da. Aber danach, nachdem Gott dann ein Opfer bereitet hat, sagt er: In deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Und Galaterbrief Kapitel 3 sagt uns, dass er ganz konkret nicht von mehreren Nachkommen spricht, sondern von einem, der zum Segen werden soll für alle Menschen. Und das ist der Christus, der Messias. Dann als nächstes in der Linie wird Juda genannt, dass der Messias aus dem Stamm Juda kommen wird, einem der 12 Stämme in Israel. Und dann da haben wir den David. David war der Letzte, dem verheißen wurde, dass der Messias ein Nachkomme aus seiner Familie sein wird. Deswegen wird er oft der Sohn Davids genannt. David war der größte König Israels, der wichtigste König, der, an dem alle anderen Könige gemessen wurden. In 2. Samuel 7 könnt ihr das nachlesen. Da sieht David, dass er in diesem wunderschönen Palast wohnt, aber die Bundeslade Gottes, die seine Gegenwart repräsentiert hat, hat in einem Zelt gewohnt. Und David hatte den Wunsch, ich möchte Gott ein Haus bauen. Und dann spricht Gott zu ihm durch den Propheten und sagt, nee, David, nicht du wirst mir ein Haus bauen, sondern dein Sohn, weil du hast Blut an deinen Händen. Aber David, ich werde dir ein Haus bauen, eine Familie bauen. Und er spricht zu ihm erstmal über Salomo und seine Königsherrschaft, aber das Ganze hat dort eine ewige Komponente. Ewiges Königtum, ein ewiger Thron. Und den Juden war klar, dass der Messias dieser König sein wird. Und dann wird natürlich in den Propheten noch viel mehr über diesen König prophezeit. Jesaja 9 zum Beispiel, sehr bemerkenswerte Stelle, kennen die meisten von uns, wird oft zu Weihnachten gelesen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Oh, okay, der Sohn ist Gott. Vater der Ewigkeit, der Sohn ist der Vater. Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Also wir haben hier schon ganz viel Hinweis auf die Dreieinigkeit, dass der Sohn Gott sein wird, dass er eins sein wird mit dem Vater, ganz viele Dinge. Sohn Davids wurde zu einem messianischen Titel. Also wir haben hier den Ursprung von Jesus, dem Messias, und er war ein Sohn Davids und als solchen präsentiert uns Matthäus Jesus. Und nachdem er diese Eckpunkte genannt hat, David und Abraham, geht er jetzt ins Detail weiter. Lasst uns vorausspringen zu Vers 17. Zuerst mal, da haben wir nämlich das Outline von dem Stammbaum Jesu. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter. Und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Also der Stammbaum von Jesus ist geteilt in drei Teile, je 14 Generationen, 14 Vorväter. In Wahrheit waren es mehr als das, könnt ihr nachlesen, wenn ihr die Geschlechtsregister im Buch der Chronik oder der Könige lest. Aber das war kein Widerspruch, das war kein Fehler. Das ist jüdisch, das ist hebräisches Denken. Also wir dürfen da nicht mit unserem westlichen Denken rangehen und laut Fehler schreien, weil dann machen wir uns selbst zum Deppen, okay? Im hebräischen Denken, dein Vater war nicht nur dein Papa, sondern auch dein Opa und dein Uropa und alle deine Vorfahren waren deine Väter. Und dein Sohn waren nicht nur deine Kinder, sondern auch deine Enkelkinder und ihre Kinder und so weiter. Also wenn wir hier in diesem Stammbaum lesen, so und so zeugte so und so, ist das wahr, auch wenn vielleicht noch eine Generation oder zwei Generationen dazwischen waren. Das war ganz normal im jüdischen Denken. Der Sinn von einem Stammbaum ist keine lückenlose Aufzählung, sondern der Sinn von einem Stammbaum ist, die Herkunft herzuleiten und zu belegen. Und es ist okay, wenn du nur die wichtigsten Vorväter herausgreifst und nicht alle. Also es ist so ähnlich, wie wenn du sagen würdest, ich bin der Nachfahre von Kurfürst Friedrich. Selbst wenn dein Vater Karl heißt und dein Großvater Ferdinand oder Adolf oder sonst irgendwie. Wir verstehen, was du meinst. Eingeteilt hier in 3×14 Generationen, das ist interessant. Einerseits, weil der numerische Wert, ihr wisst, im Hebräischen hatten die Buchstaben auch einen Zahlenwert, der numerische Wert des Namens David ist die Zahl 14. 2×7 ist auch eine wichtige Zahl in der Bibel. Also es ist auch eine stilistische Form hier, wie er diesen Stammbaum aufteilt. Das hat den Menschen geholfen, auswendig zu lernen und wer weiß, wofür es noch gut war. Also lasst uns diesem Outline jetzt hier folgen und den Stammbaum in diesen drei Abschnitten lesen. Wir lesen zuerst den ersten Abschnitt von Abraham bis David. Also konkret, wir lesen ab Vers 2. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Perez und Serach von der Tamar. Perez aber zeugte Hezron, Hezron aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König. Oh wow, warte mal, haben wir nicht gerade die Geschichten von einigen dieser Menschen studiert, im ersten und im zweiten Buch Mose? Das sind ein paar ganz schön zweifelhafte, dunkle Gestalten dabei, oder? Es fängt bei Abraham an. In vieler Hinsicht war er ein großartiger Mann, ein Mann, der Gott glaubte und es wurde ihm angerechnet. Aber er war auch ein Lügner und ein Betrüger, der, weil er Schiss hatte, dass die Leute ihm seine schöne alte Frau wegnehmen könnten, gelogen hat. Und dann haben wir den Isaak, der war ein Lügner wie sein Papa, hat dasselbe getan. Und er war nicht unparteiisch seinen Söhnen gegenüber, hat einen bevorzugt und das ist nicht gut. Das hat viele Probleme in die Familie gebracht. Und dann haben wir den Jakob. Nee, Jakob ist der Betrüger in Person. Sein Name wurde sprichwörtlich für einen Betrüger. Und dann haben wir Juda. Erinnert ihr euch an Juda? Der hatte die glorreiche Idee, seinen Bruder Josef als Sklaven zu verkaufen, weil ihm auf den Keks ging. Und dann hat er eine Heidin geheiratet, eine Kanaaniterin, und das war auch nicht koscher. Und dann lesen wir hier, Juda zeugte Perez und Serach, die Zwillinge, von der Tamar. Wer war Tamar? War das seine Frau? Nein, war nicht seine Frau. Erinnert ihr euch an 1. Mose 38? Tamar war seine Schwiegertochter, war die Frau seines ältesten Sohnes Er. Super kreativer Name, oder? Er? Vielleicht konnten sie sich nicht auf den Namen einigen, haben sie gesagt, oh, Er. Okay. Aber Er ist gestorben. Und sein jüngerer Bruder Onan ist die Schwagerehe mit ihr eingegangen. Das war eine Tradition damals, dass die Stämme, die Familien mit ihren Erbteilen am Leben erhalten wurden, wenn ein Mann keine Nachkommen hatte und gestorben ist, dann hat normal sein Bruder oder nächster Verwandter seine Frau geheiratet, um ihm Nachkommen zu zeugen. Die haben dann als die Nachkommen des Verstorbenen gegolten. Schwagerehe ist der Begriff dafür. Also Onan, der jüngere Bruder, hat die Tamar geheiratet. Und er ist wahrscheinlich gern mit ihr ins Bett gegangen, nur Kinder wollte er keine. Kommt euch das bekannt vor? Ist ziemlich modern, die Geschichte. Zumindest wollte er nicht seinem Bruder Nachkommen zeugen, dass die Kinder den Namen seines Bruders tragen. Also war ein astreiner Egoist und Gott hat ihn gerichtet dafür, noch er ist gestorben. Und dann hatte Juda aber noch einen Sohn, der hieß Schela, aber der war noch zu jung zum Heiraten. Aber er hat ihn der Tamar versprochen, so wie das damals üblich war und recht war. Aber als der Schela dann alt genug war zum Heiraten, wollte der Juda ihn nicht der Tamar geben. Vielleicht hat er sich gedacht, okay, die Tamar ist hübsch, aber wer weiß, was die Frau kocht. Ich meine, jeden, den sie heiratet, der stirbt. Auf jeden Fall hat er die Tamar um seinen Sohn betrogen und um Nachkommen betrogen. Das war eine Tragödie damals für eine Frau. Inzwischen war dann die Frau von Juda auch gestorben und damit war Juda eigentlich selbst frei, seine Schwiegertochter Tamar zu heiraten und ihr Nachkommen zu bringen. Aber der hatte natürlich auch selbst keinen Bock dazu. Also hat die Tamar ihn ausgetrickst. Erinnert euch dran? Wie sie das gemacht hat, sie hat sich als Hure verkleidet und hat sich beim Stadttor hingesetzt an den Weg, wo sie gewusst hat, da wird der Juda vorbeikommen. Das spricht nicht unbedingt für den Charakter von Juda, oder? Die Tamar wusste, der Juda, der ist so ein Typ, der ins Buff geht, um es im heutigen Deutsch zu sagen. Und es hat funktioniert. Ein paar Monate später hat Juda die Nachricht bekommen, die Tamar ist schwanger durch Unzucht, das heißt außerhalb der Ehe, außerhalb von Gottes heilen Rahmen. Und das war nicht koscher, ist heute auch noch nicht. Und was hat Juda getan? Dieser Gentleman Juda, auf seine liebevolle Art und Weise, hat er gesagt, verbrennen Sie! Und dann hat die Tamar aber das Pfand herausgeholt, das ihr Kunde ihr damals gegeben hat, und es war natürlich der Ring und der Stab, glaube ich, war es von Juda. Also er hat sich ziemlich blamiert. Aber er hat die Tamar dann verschont. Aber was für eine schmutzige Geschichte. Es würde in jede Seifenoper passen. Das ist Filmmaterial da. Aber doch prophezeit Jakob in 1. Mose 49, Vers 10 über Juda: Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo, der Herrscher, kommt. Das war ein weiterer messianischer Titel. Also dieser Juda ist in dem Stammbaum von Jesus. Übrigens, ist euch noch was aufgefallen, als wir diese Verse hier gelesen haben? Was Ungewöhnliches, was Unerhörtes? Da werden Frauen aufgezählt in dem Stammbaum von Jesus. Das würde ein Jude höchstens machen, wenn er mehrere Frauen hat und konkret sagen will, von welcher Frau welcher Sohn ist. Aber sonst war das unüblich. Die Männer waren die, die gezählt haben. Aber in Jesus sind Mann und Frau gleich viel wert. Und sein Reich ist anders als die Reiche dieser Welt, ist anders als die Juden es erwartet haben. Und der Herr hat gesagt, ich nehme die Tamar in meinen Stammbaum, diese vernachlässigte, ungerecht behandelte Frau, nicht unbedingt Ast rein, aber ich nehme sie mit. Und dann sehen wir eine zweite Frau in Vers 5. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Wer war Rahab? Ja, sie hat sich nicht nur als Hure verkleidet, sie war wirklich eine. Und eine Heidin dazu. Die hat in Jericho gelebt, als Mose die Kundschafter ausgesandt hat. Kundschafter Israels. Und sie hat diese Kundschafter versteckt, weil sie an Gott geglaubt hat. Lesen wir in Hebräerbrief Kapitel 11. Die hat eine sehr begrenzte Erkenntnis, aber sie hat gehört, Jahwe hat Israel aus Ägypten erlöst, hat das Meer geteilt für sie. Und sie hat sich gesagt, es ist der wahre Gott. Und ich will bei ihm sein, ich will dabei sein, bei seinem Volk. Übrigens, die Rahab ist ein Beispiel dafür, dass Gott von Anfang an Juden und Heiden zu seinem Volk machen wollte. Die Tür stand immer offen für alle Menschen, die glauben. Und dann haben wir sogar noch eine dritte Frau, die Ruth. Und das war eine großartige Frau, das war eine vorbildliche Frau. Aber sie war eine Heidin. Sie war eine Moabiterin und ihr wisst, bei den Juden war die reine Haltung der Rasse großgeschrieben, also sie war auch überhaupt nicht koscher für einen jüdischen Stammbaum. Die Rabbis zur Zeit Jesu hatten diese Philosophie, dass die Heiden nur dazu da sind, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Heiden waren für sie völlig unrein. Sie würden keinen Heiden anrühren. Ein guter Jude ist nicht mal in das Haus eines Heiden reingegangen. Deswegen haben die Boten von Cornelius den Petrus rausrufen lassen aus seinem Haus. Aber ist eine andere Geschichte. Aber Gott hat anders gedacht. Gott hat den Glauben dieser Frau gesehen. Die Ruth hat zu ihrer jüdischen Schwiegermutter gesagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. War eine Frau des Glaubens und Gott hat gesagt, yeah, mein Reich ist nicht nur ein jüdisches Königreich, sondern ein Reich von allen, die glauben. In Galater 3 lesen wir, da ist nicht Jude noch Heide, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Dann seid ihr in Israel, geistlich gesprochen, Erben der Verheißung. Also Gott reißt in diesem Stammbaum Jesu alle Rassenbarrieren nieder, alle Barrieren zwischen den Geschlechtern, die sozialen Barrieren. Und er tut das mit ganz schön finsteren Gestalten manchmal. Und es geht nicht viel besser weiter im zweiten Abschnitt. Vers 6 lesen wir, Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Beginnt hier mit David, einem Mann nach Gottes Herzen eigentlich. Held in Israel. Und jetzt sehen wir die vierte Frau, die erwähnt wird. Das ist Bathseba. Sie wird aber nicht so genannt, sondern sie wird genannt die Frau des Uriah. Sie war nämlich nicht Davids Frau. Das ist vielleicht der peinlichste Abschnitt hier in dem Stammbaum Jesu. David, der große König, der Psalmist, der König Israels, war ein Ehebrecher und er war ein Mörder. Und das ist die erste Erinnerung an ihn im Neuen Testament. Wie peinlich. Und wir wissen, David hat später geweint darüber, dass die Heiden Gott lästern wegen dem, was er getan hat. Und wir könnten auch weinen über bekannte Pastoren in unserer Calvary Chapel Familie, die wir bewundert haben, die viele Menschen zu Jesus geführt haben, die große Gemeinden hatten, tolle Bibellehrer. Aber das Stigma jetzt auf ihrem Leben ist Ehebrecher. Und wenn wir ihren Namen hören, ist es das Erste, woran wir denken. Und es ist traurig. Und ja, Gott vergibt, wenn wir Buße tun. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber wir können unser Zeugnis, vielleicht sogar unser ganzes Lebenszeugnis, unser Vorbild, den ganzen guten Ruf, unsere Familie zerstören. Und das ist in Davids Familie ganz sicher passiert, wenn wir die Geschichte lesen. Und alles wegen ein paar Minuten Lust oder einen Moment, der uns einen Kick gibt, was immer die Versuchung für dich wäre. Die schöne Frau, die dich anmacht. Oder der nette Kerl, oder vielleicht ist es der Joint, oder dieser Business-Deal, der nicht ganz in Ordnung ist. Geld, Macht, ein Moment im Rampenlicht. Lass uns David als warnendes Beispiel nehmen. Denkt an die Konsequenzen. Denk an die Unehre, die es Gott bringen würde. Denk an deine Kinder. Es ist es schlicht und einfach nicht wert. Doch lass uns weiterlesen. Salomo aber zeugte Rehabeam. Rehabeam aber zeugte Abia, Abia aber zeugte Asa, Asa aber zeugte Josaphat, Josaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Usia. Usia aber zeugte Jotam, Jotam aber zeugte Ahas, Ahas aber zeugte Hiskia, Hiskia aber zeugte Manasse, Manasse aber zeugte Amon, Amon aber zeugte Josia, Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Also hier sehen wir die königliche Linie, die Nachkommen, die Könige waren. Und es fängt an mit Salomo. Salomo, ein Frauenhelden, Götzendiener. Auch er war einer, der seinen guten Ruf und sein Zeugnis zuletzt im Endspurt noch zerstört hat. Lektion für uns ist, lasst uns unseren Lauf bis zum Schluss laufen und nicht irgendwie so im Schlussteil einknicken. Mögen wir sein wie der Paulus, der gesagt hat, ich habe den guten Lauf vollendet und jetzt liegt der Siegeskranz für mich bereit. Was für ein Vorbild der Paulus ist, da haben wir keine zweiten schrägen Gedanken. Klar, er war ein Verfolger der Gemeinde, bevor er zu Jesus kam, aber ab da war er ein astreines Vorbild. Warum mögt das die Geschichte unseres Lebens sein? Und wir haben nicht genug Zeit hier, um über jeden König hier was zu sagen, das zu kommentieren. Da gab es gute Könige und auch viele böse Könige. Wir haben hier die königliche Linie. Vers 11 ist vielleicht interessant, da sehen wir Joachim, das war der vorletzte König von Israel und der war böse. Und in Jeremia 22, Vers 30 wird ein Fluch über ihn ausgesprochen, also von Gott. In der Bibel, wenn es über Flüche spricht, dann geht es immer um Gottes Gericht, also um Gottes Gericht gegen ihn. In der Bibel gibt es keine Flüche in diesem esoterischen Sinn. Wir heute denken vielleicht Voodoo oder schwarze Magie. Die Bibel sagt nichts dergleichen oder darüber. Also deswegen sind auch diese Lehren über Generationenflüche und so weiter sind schlicht und einfach Humbug. Da wird ein fremdes Konzept in die Bibel hineingelesen. Aber über diesen Joachim wird gesagt, von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron David zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Und es ist auch so geschehen erstmal, der Nebukadnezar hat ihn abgesetzt, hat seinen Onkel Zedekia zum König gemacht. Aber da ist natürlich ein Problem. Da der Messias herrschen wird auf dem Thron Davids und er in der königlichen Linie von Salomo sein soll, wie es Gott dem David verheißen hat, aber da dieses Gericht auf Joachim und seinen Nachkommen liegt, wie ist es möglich? Ist damit die Linie von Josef nicht versaut? Ist damit der Stammbaum von Jesus nicht disqualifiziert? Wie passt es zusammen? Ich glaube, die einzige Lösung dieses Problems finden wir im nächsten Abschnitt. Und das ist die Jungfrauengeburt. Aber lass uns erstmal den Stammbaum fertig lesen hier. Vers 12. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel aber zeugte Serubabel. Serubabel aber zeugte Abihud. Abihud aber zeugte Eliakim. Eliakim aber zeugte Asor. Asor aber zeugte Zadok. Zadok aber zeugte Achim. Achim aber zeugte Eliud. Eliud aber zeugte Eliezer. Eliezer aber zeugte Matan. Matan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Also ihr seht hier, Vers 16 weicht von dem Muster davor ab. Er zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde. Also Josef war nicht der leibliche Vater von Jesus, sondern der Mann Marias, sein Stiefvater. Matthäus beschreibt uns den Stammbaum des Adoptivvaters von Jesus. Aber er war nicht leiblich Josefs Vater. Er war nur leiblich ein Sohn von Maria. Und ihren Stammbaum finden wir im Lukas-Evangelium. Der ist bis David gleich, aber dann wird er fortgesetzt durch eine nicht königliche Linie, durch einen anderen Sohn von David namens Nathan, einen Bruder von Salomo. Also Jesus war Davids Sohn durch Maria, wörtlich Davids Sohn. Und als Maria dann den Josef geheiratet hat und der Jesus adoptiert hat, war er auch sein rechtmäßiger Erbe und er war ein adoptierter Nachkomme der königlichen Linie. Also da kommt beides zusammen, beides ist wahr. Es gibt keine Widersprüche in der Bibel. Nur Jesus kann beanspruchen, der Messias zu sein. Nur er hat all diese prophetischen Anforderungen erfüllt. Er war geboren von einer Jungfrau aus der Nachkommenschaft König Davids und er war adoptiert von einem Mann in dieser königlichen Linie Salomos. Interessant übrigens, in Jesaja 9 hat man gelesen, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Vielleicht spielt das auch schon an beide Stammbäume an. Okay, abschließende Bewertung. Was haltet ihr von diesem Stammbaum? Was denkt ihr? Cooler Stammbaum? Oder nicht ganz so? Nee, nicht wirklich. Also waren ein paar wichtige Leute für einen Juden drin, aber es war kein wirklich cooler Stammbaum für einen Juden. Was lernen wir daraus? Erstens lernen wir, das hier ist wirklich von Gott inspiriert. Kein jüdischer Geschichtsschreiber hätte von sich aus Frauen inkludiert und schon gar nicht diese, keine Huren. Und er hätte auch nicht auf die peinlichen Situationen hingewiesen. Er hätte nicht die Frau Urias erwähnt, diese peinliche Ehebruchssituation. Er hätte wohl auch die Hure Rahab ausgelassen. Wie gesagt, es muss ja nicht jeder in einem Stammbaum vorkommen. Und normalerweise schönern die Geschichtsschreiber die Geschichte ihrer Herrscher oder ihrer Helden. Also wenn die Apostel von sich aus sich zusammengesetzt hätten und gesagt hätten, kommt, lasst uns eine neue Sekte gründen, eine neue Religion schnitzen, wir schreiben hier einen tollen Stammbaum für Jesus, dann hätten sie hier ganz sicher einen attraktiveren Stammbaum hingeschrieben oder zumindest die peinlichen Details ausgelassen. Das hier ist inspiriert von Gott, das ist die Wahrheit. Zweite, was wir hier lernen, oder was ich mir als Anwendung mitnehme, Jesus ist der Gottmensch. Das heißt, Jesus kann was, was wir nicht können, nämlich er kann sich seine Vorfahren aussuchen. Das wäre was, hä? Wenn wir das könnten. Aber Jesus war der Einzige, der das konnte. Er konnte sich seine Vorfahren selbst aussuchen. Und Jesus hat sich ganz bewusst diese Sünder, diese unvollkommenen Versager ausgesucht. Und er schreibt hier sehr ehrlich darüber. Und er hat im Prinzip zu ihnen gesagt, wie er zu dem Matthäus gesagt hat, komm, folge mir nach, ich will dich. Und das ist eine Ermutigung für uns Sünder. Als wenn du hier sitzt und dich schämst und dich fragst, ob Gott was mit dir zu tun haben will oder ob Gott vielleicht noch was mit dir zu tun haben will, dann ist seine Antwort ja. Jesus identifiziert sich mit Sündern. Er ist gekommen für Sünder. Er ist ihr Arzt. Er will dir vergeben. Er will dich reinigen. Er will dich verändern und er will dich gebrauchen. Also komm zu Jesus. Er will Jesus durch dich in diese Welt bringen, in der wir heute leben. Also komm zu ihm. Vertrau dich ihm an und dann lass ihn nie wieder los. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Bist du dabei? Ist das nicht eine wunderbare Gnade? Haben wir nicht einen wunderbaren, gnädigen Herrn? Jesus, der König, der Messias, der gekommen ist, um sein Volk und uns zu heilen und zu retten und zu verändern, zu erneuern. Was für eine wunderbare Gnade wir haben. Amen. Vater, wir sind dir so dankbar, dass du deinen Sohn für uns gesandt hast. Und wir sind auch dankbar, wie er gekommen ist. Und Herr, wir sind dankbar, dass du so ehrlich bist. Dass du hier keine perfekte, makellose Geschichte, keine perfekten Menschen ausgewählt hast, sondern ja, wirklich Menschen wie uns. Vielleicht sogar noch schlimmer. Und das gibt uns Hoffnung, dass du auch was mit uns zu tun haben willst. Und dass du auch uns gebrauchen kannst, wenn wir nur umkehren zu dir. Und Herr, dass du uns sagst, wie der Ehebrecherin, geh hin und sündige nicht mehr. Ich verdamm dich nicht. Ich will